Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserem Contracting Cast Landtagswahl-Episode für Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Tobias Borschak.
Und ich bin Fiona Diekmann und wir blicken heute genau auf die anstehende Landtagswahl, die am 22. März in Rheinland-Pfalz stattfindet.
Genau. Zeitpunkt der Aufnahme ist 10 Tage vorher, ist heute der 12. März, und ich finde das immer ganz lustig, dass im Dokument steht Temperatur und Standort. Ich bin im Homeoffice. Wo bist du, Fiona?
Ebenfalls im Homeoffice, aber gefühlt am anderen Teil von Deutschland.
Das ist richtig, ja. Der letzte sonnige Tag, diese für sehr lange Zeit bei uns, sonnige 16 Grad in Mittelhessen. Ich habe eben die Wäsche rausgehängt.
Ja, schön, das könnte ich hier auch bald mal tun.
Genau, Rheinland-Pfalz hat irgendwas über 4 Millionen Einwohner und wir haben mal nachgeguckt, 5 Mitgliedsunternehmen des FEDEC haben ihren Sitz in Rheinland-Pfalz. Die aktuelle Landesregierung ist eine Ampelregierung, geführt von der SPD unter Alexander Schweizer, Ministerpräsident, das Amt übernommen von Malu Dreyer mit der FDP und den Grünen zusammen und die für unsere Themen am zuständigsten Ministerin ist die Katrin Eder von den Bündnis 90 Die Grünen. Wenn ich mal so gucke, die Umfragewerte, ich bin ja mal nicht so ein großer Fan von Umfragen kurz vor Wahlen, weil ich mal Sorge habe, dass da Wahlentscheidungen beeinflusst werden, aber das können Sie ja alles nachgucken, finde ich die Frage, wer denn, wenn das so käme, da die neue Landesregierung bildet, glaube ich, ganz spannend. Wir haben die Christdemokraten, die quasi unverändert zum Ergebnis der Landtagswahl 21 liegen bei 28%, die SPD bei fast genauso viel, 27%, aber mit deutlichen Verlusten. Die Grünen auf dem quasi gleichen Ergebnis, die Freien Wähler und die einzigen, die nach den Wahlprognosen signifikant dazu gewonnen haben, sind die Linke und die AfD. Ist, glaube ich, Regierungsbildungen auf Landesebene spannend machen könnte, wie wir das auch gerade in Baden-Württemberg sehen. Genau. Wir haben auch in Rheinland-Pfalz, also ehrlicherweise haben wir bis zum Zeitpunkt der Aufnahme nur ein Interview mit dem energiepolitischen Sprecher Marco Weber, der FDP, auch parlamentarisch auch Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Landtag, ein Interview geführt, und wir werden mit der Frau Eder von Bündnis 90 Die Grünen, wenn alles gut geht, Klopf auf Holz, noch ein weiteres Interview führen, das Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Anschluss gerne hören können.
Genau, wir hätten auch gerne mit den Spitzenkandidierenden der CDU und der SPD gesprochen. Das hat leider persönlich irgendwie nicht mehr geklappt, aber dafür haben wir alle demokratischen Parteien nach Antworten auf unsere Wahlprüfsteine gefragt und von allen eine schriftliche Antwort bekommen.
Das ist schon mal schön, dass auch von allen wirklich Rückmeldungen eingegangen sind. Unsere Fragen zielten natürlich darauf ab, welche Bedeutung die Parteien dezentralen Contracting-Lösungen für das Gelingen der Energiewende beimessen und wie sie die Rahmenbedingungen konkret verbessern möchten, insbesondere im Hinblick darauf, dass viele Themen, die uns umtreiben, vielfach Bundespolitik sind und wir bei Landeswahlkämpfen oder Landtagswahlen häufig hören, ja, das muss der Bund machen. Und gleichzeitig haben wir doch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, die hoffnungsfroher stimmt.
Das stimmt. Es sind sich auch in einigen Teilen, in einigen Punkten sind sich alle 4 befragten Parteien einig, nämlich darin, dass sie Contracting-Lösungen als einen wichtigen Baustein dafür sehen, dass uns die Energiewende gelingt. Die Parteien haben dann gesagt, sie loben dass es Projekte ermöglicht, dass Projekte ermöglicht werden können, ohne die sonst häufig hohen Anfangsinvestitionen für Eigentümerinnen und Eigentümer. Und die Landesregierung hatte sich da zum Ziel gesetzt, die Energieeffizienz weiter zu steigern. Und da erkennt dann vor allem auch die CDU an, dass Contracting genau diese Energieeffizienz auch stärken kann. Die FDP findet, dass investitionsfreundliche Rahmenbedingungen entscheidend sind und es Bürokratieabbau, schnelle Genehmigung und eben auch faire Wettbewerbsbedingungen braucht, um die Energiewende, die Wärmewende umsetzen zu können. Und die CDU und Grünen sind sich darüber hinaus einig, dass wir Förderprogramme brauchen und es Beratungsangebote braucht, bei denen dann vor allem auch die Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz integriert werden soll, um gute Rahmenbedingungen schaffen zu können.
Ja, langfristige Investitionssicherheiten, insbesondere vor dem Hintergrund unsicherer bundesrechtlicher Vorgaben, das sind gute Stichworte. Die Parteien schlagen stabile Förderprogramme vor. Die Grünen wollen insbesondere landesrechtliche Spielräume wie das Landesklimaschutzgesetz nutzen und sich auf Bundesebene für klarere Rechtsvorgaben einsetzen. Die CDU empfiehlt hingegen, dass das Land Musterverträge, Vergabeempfehlungen und Anwendungshilfen für Kommunen bereitstellen sollte.
An dieser Stelle sei auch nicht unerwähnt das Landesgesetz zur Ausführung des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation in Kurzform, ein bisschen einfacher verständlich, das KIPKI. Das sei an dieser Stelle nicht unerwähnt. Und wir haben die Parteien gefragt, welche Chancen das KIPKI für Contracting-Modelle bietet. Und auch da sind sich alle Parteien einig, dass es Kommunen durch eben Förderung und Beratung bei der Umsetzung von Klimaschutzprojekten unterstützen kann und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, Klimaschutzprojekte und Energieeffizienzprojekte eben über Contracting umzusetzen. Das haben zum Beispiel die Grüne und die CDU geantwortet und die FDP hat in dem Zusammenhang dann noch ergänzt, dass ihnen eine unbürokratische und vor allem technologieoffene Gestaltung des KIPKI wichtig sei, damit eben innovative Wärme- und Effizienzprojekte schneller umgesetzt werden können.
Interessant ist aus unserer Sicht auch ein kurzer Blick auf den Stand der kommunalen Wärmeplanung in Rheinland-Pfalz und natürlich die Frage, welche Rolle Contracting-Lösungen und Stadtwerke dabei spielen können. Die CDU sieht, dass Kommunen vor personellen, fachlichen und finanziellen Herausforderungen stehen und eine bessere Finanzierung und klare Rahmenbedingungen erforderlich sind. Dabei sehen Sie und die SPD die Stadtwerke als zentrale lokale Partner für Wärmenetze, Quartierslösungen und weitere Effizienzmaßnahmen.
Ja, bei der kommunalen Wärmeplanung scheinen sie aber schon auf einem guten Weg zu sein, denn die Grünen haben uns mitgeteilt, dass bereits über 130 Kommunen mit der Wärmeplanung begonnen haben und sie auch stark davon ausgehen, dass sie ihre Planung fristgerecht fertig kriegen werden.
Die FDP hat uns geantwortet, dass dezentrale Contracting-Lösungen und Stadtwerke das Know-how bündeln und Kapital- und Betriebserfahrung mitbringen, um Maßnahmen schnell umzusetzen. Sie meint, dass neben einem freien Wettbewerb auch die Kooperation zwischen privaten Dienstleistern und Stadtwerken zentral ist für effiziente Lösungen.
Ja, das war jetzt an dieser Stelle ganz schön viel Input von vier verschiedenen Parteien. Falls Sie an dieser Stelle noch mal etwas nachlesen möchten, dann finden Sie die ausführlichen Antworten der Parteien auf unsere Fragen auf unserer Internetseite.
Ansonsten darf ich mich erstmal bei dir, Fiona, bedanken, dass du heute, glaube ich, zum ersten Mal in unserem Contracting-Cast dabei
Das
bist.
stimmt.
Wenn Sie in Rheinland-Pfalz ansässig sind, gehen Sie am 22. März gerne wählen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, ein paar schöne, sonnige Frühlingstage und freue mich darauf, Sie bald wieder bei uns im Contracting-Cast begrüßen zu dürfen.
Ja, es hat mich auch gefreut.
Ich begrüße hier bei uns im Podcast Frau Katrin Eder von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Eder ist Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Frau Eder.
Hallo.
Ja, wie schön. Wir möchten ein bisschen über die Energiepolitik in Rheinland-Pfalz sprechen. Wir haben im Rahmen unseres Podcasts schon darüber gesprochen, dass der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz gefühlt sehr personenzentriert ist und wenig über Inhalte geführt wird. Und gleichzeitig sind wir natürlich sehr neugierig darauf zu hören, was in Sachen Energiepolitik in Rheinland-Pfalz vor sich gegangen ist und was Sie so vorhaben.
Also zunächst mal, wir führen einen inhaltlichen Wahlkampf. Es konzentriert sich nur leider gerade auf die beiden Herren von CDU und SPD, wo wir versuchen, als Grüne was entgegenzuhalten, weil wir ja in Berlin auch sehen, dass das für eine moderne Energiepolitik keine Alternative ist, wenn CDU und SPD miteinander regieren. Und deswegen kämpfen wir schon darum, die Energiepolitik auch weiter gestalten zu können. Und die war auch sehr erfolgreich. Wir sind mittlerweile bei 65% erneuerbarer Strom bei der Bruttostromerzeugung. Und als wir 2011 angetreten sind als Grüne in die Landesregierung, waren es 30%. Also das heißt, wir haben wirklich große Erfolge gehabt in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren und die wollen wir weiter vorantreiben.
Wenn wir gerade über Erfolge sprechen, was ist denn dann aus Ihrer Sicht die größten Erfolge der gegenwärtigen Legislatur in Sachen Gebäude und Wärme?
Wir hätten uns gewünscht, dass wir in den Koalitionsverhandlungen damals schon eine Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung und so hinbekommen hätten. Das war leider mit den Koalitionspartnern nicht zu machen. Die haben immer gesagt, sie wollen keine Sonderregeln, sondern sie wollen Hand in Hand gehen mit dem Bund. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die größten Erfolge war unser Förderprogramm für kommunalen Klimaschutz und Innovation. Mhm. Und hier konnten wir einfach über dieses Programm wahnsinnig viele Heizungstausche, Wärmenetze erreichen. Wir haben ja zum Beispiel auch mit unserer Energieagentur und dem Professor Thomas Giel, ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt, ein Kompetenzzentrum Nahwärme gegründet, wo wir auch sehr dezidiert Kommunen unterstützen, wenn sie zum Beispiel kalte Nahwärmenetze gründen wollen. Es wurde so viel über die Wärmepumpe und das Einfamilienhaus gesprochen, aber eigentlich ist ja auch die Herausforderung, die Wärmenetze zu verändern, zu dekarbonisieren. Und deswegen würde ich sagen, dass wir hier ganz tolle Beispiele mittlerweile haben in Rheinland-Pfalz, wo zum Beispiel kalte Nahwärme auch super umgesetzt ist. Wenn Sie zum Beispiel nach Offenbach an der Queich, ein Ort in der Pfalz, gucken, denen ist es gelungen, ihre kommunalen Gebäude per kaltem Nahwärmenetz plus ein angrenzendes Wohngebiet anzuschließen.
Herr Professor Giel hat uns in unserem Arbeitskreis kalte Netze unterstützt. Ich kenne ihn darüber sehr gut.
Ja, ich, wie gesagt, er ist ein absoluter Treiber hier in Rheinland-Pfalz und hat immer ganz viele Ideen. Und das Kompetenzzentrum hat deswegen auch für uns so einen großen Wert, weil immer so neue Dinge umzusetzen, bedeutet ja auch für Behörden, Neuland zu betreten, auch im Bereich von Genehmigung. Und da schieben sich Verwaltungen, also ich komme ja auch aus der Kommunalverwaltung, wo ich 10 Jahre Dezernentin in dem Bereich in Mainz war. Und Verwaltungen, wenn die nicht so genau wissen, wie packen wir das an, dann schieben die heiße Kartoffel gerne auch mal so ein bisschen hin und her. Ist gar nicht so böswillig, die wollen einfach keinen Fehler machen. Und in diesem Projekt mit dem Professor Giel arbeiten wir eben auch diese Dinge heraus, welche Handhabe können wir Kommunen an die Hand geben, wie sie solche Dinge auch gut genehmigen und vorantreiben können.
Mal ganz generell gefragt, welche Rolle sehen Sie denn für dezentrale Energieversorgungen, wie zum Beispiel Contracting-Lösungen? Sehen Sie mir das nach als Vertreter des Contracting-Verbandes? Quartiersansätze und, Sie haben es glaube ich schon angesprochen, Wärmenetze in Ihrer energiepolitischen Agenda.
Naja, wir haben ja in Rheinland-Pfalz hier auch große Treiber im Bereich Contracting, wenn wir an die EDG denken oder so. Und insofern kann das für Kommunen, die vielleicht das Geld auch nicht haben, für die Investition, kann das natürlich auch eine gute Möglichkeit sein, hier auch Contracting in Anspruch zu nehmen. Ja. Und auch für Stadtwerke kann das natürlich auch wieder ein größeres Geschäftsfeld werden. Also es ist, ich würde das schon unterstützen, weil es diesem auch Wind aus den Segeln nimmt, dieses Geld. Wir können das nicht. Wir schaffen das nicht. Also kann man sich ja einen profunden Partner auch suchen und über Contracting in den Bereich der Dekarbonisierung auch einsteigen.
Ja. Wir hören, wenn wir mit LandespolitikerInnen reden, einigermaßen häufig die Aussage, ich will es nicht Ausrede nennen, das stimmt gar nicht, die Aussage, ja, Wärmepolitik ist viel Bundespolitik, da können wir auf Landesebene gar nicht so viel tun. Aber mal ganz gezielt gefragt, wo sehen Sie denn Hebel, speziell in Rheinland-Pfalz, für Wärmepolitik? Sie haben Förderprogramme schon angesprochen.
Ja, aber das ist natürlich auch die Beratung der Kommunen, auch was das Thema Netze angeht, also Wärmenetze. Und das ist, man kann immer sagen, da bin ich nicht für zuständig und lasse deswegen die Hände davon. Man kann aber auch die Menschen zusammenholen und ihnen auch Beratungsstrukturen anbieten. Wir haben mit dem kommunalen Klimapakt, insbesondere auch im Wärmebereich, jetzt ganz gezielt die Kommunen auch an die Hand genommen und ihnen auch eine Intensivberatung gegeben, wie sie Klimaschutz eben auch betreiben können. Und dazu gehört natürlich ganz viel Wärmegestaltung. Ob das gebäudezentriert oder Wärmenetze zentriert ist, das ist uns da letztlich egal. Und gerade beim Thema Wärme ist es ja so, es gibt nicht die eine Lösung, die man gehen kann, sondern man muss immer gucken, welche Bausteine man an welchen Stellen hat. Da hat man an der einen Stelle hat man die kalte Nahwärme. Ich habe aber auch zum Beispiel neulich ein Projekt besucht, das waren größere Seniorenliegenschaften, ein alter Gutshof, wo sehr viele Wohneinheiten auch entstanden sind. Die haben tatsächlich auf ein warmes Netz mit einem Agroforstsystem gesetzt. Ein Agroforstsystem, was dann zum Beispiel auch an einem Gewässer stand und so das Gewässer auch beschattet hat und man auch wirklich nachweisen konnte, dass das für die Biodiversität auch positive Effekte hatte. Es gibt aber tatsächlich auch Projekte in Rheinland-Pfalz mit einer großen solarthermischen Freiflächenanlage.
Ja.
Es gibt aber auch Projekte wie zum Beispiel von den Stadtwerken Trier, die das Gas aus den Biogasanlagen abholt aus der Eifel und es und sich hier ein eigenes Biogasnetz auch baut. Also deswegen sage ich, es ist gerade andersrum. Die Rahmenbedingungen müssen bundespolitisch gut sein. Aber ich finde schon, dass die Umsetzung, die muss vor Ort stattfinden und damit darf man die Kommunen nicht allein lassen. Deswegen hat Landespolitik hier ganz viele Handlungsmöglichkeiten.
Ja. Woran würden Sie denn, sagen wir mal, in 5 Jahren messen, dass die Wärmewende in Rheinland-Pfalz weiter erfolgreiche Schritte gemacht hat?
Naja, dass alle eine kommunale Wärmeplanung haben und dass man sich hier auf den Weg macht, entsprechend wegzukommen von Öl und Gas. Aber die Rahmenbedingungen auf Bundesebene sehen ja leider gerade auch ein bisschen anders aus. Deswegen ist es, ich bin eben bei einem Interview vorher gefragt worden, schaffen Sie das Klimaziel 2040? Wir sind natürlich von diesen Rahmenbedingungen abhängig. Und auch die Signale, die da ausgesendet werden. Wir tun jetzt alles dafür, dass wir wirklich den Kommunen sagen, bleibt auf Kurs und verlasst euch da nicht drauf, dass ihr das Grüngas oder den Wasserstoff in euer Gasnetz bekommt.
Ja. Wir sehen das gerade in der aktuellen Diskussion, ne, wenn es um so Ankerprojekte geht, dass kommunale Liegenschaften Anker für neue Nahwärmenetze sind, dass da schon mal eine Versorgung gesichert ist und die Anwohner, die Anlieger sich da anschließen können. Auch der Vorbehalt, ne, warum sollte ich mich an Wärmenetz anschließen, wenn ich weiter meine Gasheizung betreiben kann? Und das, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wo alle Ebenen aufgerufen sind, Land, Kommune und der Bund.
Aber deswegen ist ja unser kommunaler Klimapakt so wichtig und unsere Energieagentur, die haben die Grünen 2011 gegründet beim Einstieg in die Landesregierung. Sie heißt mittlerweile Klima, Energie- und Klimaschutzagentur. Und wir hatten jetzt ein Projekt, wo eine Kommune, eine Verbandsgemeinde, ein Energiemanagementsystem sich aufgebaut hat und dafür sehr, sehr viel Geld eingespart hat, nur durch eine andere Bewirtschaftung der Liegenschaften. Also zum Beispiel, wer ist wann in welcher Sporthalle, damit man auch keine leeren Räume heizen muss. Und da konnten die mit der Unterstützung der Energieagentur sehr viel Geld sparen. Und dann haben sie gesagt, der nächste Schritt, den wir jetzt gehen wollen, ist eben das Thema kalte Nahwärme vielleicht oder insgesamt Wärme mal zu schauen, was wir da machen können. Die haben wir dann zusammengebracht mit denen aus diesem Ort, den ich vorhin genannt habe. Und so ist es auch ein ständiges Vernetzen, sich voneinander abschauen und Erfahrungen austauschen. Und deswegen sieht man schon, da wo die Pioniere Dinge tun, dann wird, das strahlt schon noch aus. Und gerade dann eben, wenn man dann auch jemand so Profundes hat als Werbefigur wie den Thomas Giel, der dann wirklich für uns auch übers Land fährt und die Bürgermeister beatmet, kann man ja schon sagen, das Thema Wärme auch beherzt anzupacken. Weil es geht doch, das sehen wir doch. Und alle, die es auch gemacht haben, der Weg ist steinig, aber es klappt und am Ende sind die Kosten, also jeden, den ich höre, der es gemacht hat, der jetzt unabhängig ist vom Gas, ist froh, dass das ist.
Darf ich fragen, wie Sie privat zu Hause heizen?
Ich habe ein Haus von 1905 gekauft und als wir eingezogen sind, wollten wir was anderes machen. Das ist aber wirklich in einem alten Ortskern. Deswegen habe ich eine große solarthermische Anlage mit einer Pelletheizung. Achte aber darauf, rheinland-pfälzisches Restholz, Holz von hier zu verwenden, aus dem Umland.
Schön. Ja, sehr spannend, auch die vielen schönen Projekte, von denen Sie reden. Wir kommen trotzdem zum Abschluss mit meiner Frage, was wünschen Sie sich denn ganz persönlich für die Wahl am Sonntag?
Ich wünsche mir, dass wir Grünen ganz stark werden, so stark wie es nur geht, damit das Thema Klimaschutz und Energiewende und auch Verkehrswende noch eine Stimme hat. Weil wir sehen, dass einfach in der Großen Koalition in Berlin die CDU macht Rückschritte bei den Erneuerbaren und bei der Wärmewende. Und die SPD schaut zu und der Bundesumweltminister, der guckt dann betroffen in die Kamera und sagt, ich bin aber eigentlich für die Erneuerbaren. Aber was die SPD auch mitmacht, das ist keine... Also sie machen es halt mit und deswegen ist da kein Verlass drauf und mir stockt der Atem, was da gerade passiert und worüber gerade gesprochen wird. Und deswegen merken Sie das, ich brenne für die Energiewende und auch für die Verkehrswende und da darf man auf keinen Fall den Stecker ziehen, weil es läuft doch so gut. Wir haben nur noch einen Satz, wir haben im letzten Jahr 230 Windenergieanlagen genehmigt, die müssen in den Bau kommen. Ja. Und deswegen gilt es doch jetzt, das beherzt zu unterstützen, weil wir es doch gezeigt haben, dass wir es können mit der Energiewende.
Ich glaube, das ist der ganz wichtige Teil, nicht, dass wir das Momentum nicht verlieren und dass wir auch die Rahmenbedingungen, ich meine, Sicherheit hat es früher auch nicht gegeben. Wir leben in keiner Welt, die sicher ist. Und gleichzeitig brauchen langfristige Investitionsentscheidungen Rahmenbedingungen, die sich nicht alle 2-3 Jahre ändern und die auch mal Zeit haben, sich zu entfalten und Wirkung zu zeigen. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Impuls.
Genau.
Ja, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Eder. Und alles Gute für Sonntag.
Dankeschön.
Ja, dann freue ich mich, dass ich jetzt mit Marco Weber sprechen darf. Marco Weber ist nicht nur Mitglied des Landtages in Rheinland-Pfalz, sondern auch parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion dort. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüße Sie.
Gibt es noch etwas zu Ihrer Person, was wir ergänzen oder was Sie ergänzen möchten?
Ja, was soll ich da groß ergänzen? Ich bin eigentlich von Hauptberuf Landwirt, Landwirtschaftsmeister und bewirtschafte mit meinem Bruder einen landwirtschaftlichen Betrieb hier in der Eifel. Bin aber auch noch Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau und vertrete über 16.000 Mitglieder im Ehrenamt.
Und jetzt sprechen wir über Energiepolitik in Rheinland-Pfalz. Uns interessiert da zuerst, worin liegen denn die drei größten energiepolitischen Erfolge Ihrer Ansicht nach der gegenwärtigen Legislaturperiode, wenn Sie auf den Sektor Gebäude und Wärme blicken?
Ja, zur Ehrlichkeit bzw. erwähnenswert ist natürlich auch neben der Wärme die, ja, ich sag mal, Primärenergieproduktion von elektrischer Energie, dass Rheinland-Pfalz ja gerade was Windkraft und Photovoltaik anbelangt, ja sehr weit im Vergleich der Bundesländer weit vorne. Da haben wir in dieser Legislaturperiode halt auch eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei Windkraft erreicht, dass nicht die einzelnen Kreisverwaltungen, sondern gerade bei der SGD halt doch beschleunigt die Genehmigungsverfahren vorangetrieben werden. Zweitens bei der Photovoltaik, gerade auch ab dem 1. Januar 2023, den Photovoltaikausbau gerade auf Dächern im Fokus bei Bestandsbauten, aber auch bei Gewerbebauten verpflichtend eingeführt, aber nicht bei Neubauten verpflichtend. Und das dritte Thema ist natürlich die Wärmeplanung. Und da komme ich zum eigentlichen Thema, dass wir halt ein Wärmegesetz mit vorangetrieben haben, was gerade die Wärmeplanung in den Kommunen eine große Rolle spielt und dass wir dann in dieser Legislaturperiode halt die Kommunen auch unterstützt haben über die Energieagentur, Wärmeplanungskonzepte und Energieeinsparung in den Kommunen planerisch voranzutreiben. Das war der Fokus in dieser Legislaturperiode, einmal die Kommunen zu unterstützen, einfach auch mal zu schauen, wie können Wärmenetze funktionieren, wo sind die Bedarfe, wo sind die Möglichkeiten. Rheinland-Pfalz ist geprägt von viel ländlichen Raum, ist ein bisschen anders wie, wie soll ich sagen, in Berlin Mitte. Und von daher, wie gesagt, war gerade der Fokus in der Herangehensweise, jetzt erstmal die Kommunen da zu begleiten, was die Wärmebedarf und den Wärmeausbau planerisch da unterstützend zur Seite zu stehen.
Das klingt gut, das sind ja schon einige wichtige Punkte. Ich würde da nochmal auf die energiepolitischen Hebel schauen wollen. Aus meiner Sicht haben Sie da ja schon einige benannt, aber vielleicht mit Blick nach vorne, also für die nächste Legislaturperiode. Welche Hebel hat denn das Land Rheinland-Pfalz aus Ihrer Sicht darüber hinaus und welche wollen Sie als FDP dann vor allem auch nochmal nutzen?
Ja, wir müssen neben der Planung halt dann bei der Umsetzung viel schneller werden. Wir müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren nochmal in den Blick nehmen und analog wie bei der Windkraft halt schauen, wie wir halt gerade die Kommunen und dabei unterstützen, bei den Genehmigungsverfahren viel schneller zu werden. Damit ist, sage ich mal, auch das Wort Digitalisierung angesprochen. Wir müssen aber auch eine Beschleunigung bei den Planverfahren beziehungsweise bei den Planunterlagen bekommen, damit die Projekte dann auch zeitnah umgesetzt werden können, damit auch die, ja, ich sag mal, der wirtschaftliche Erfolg dann eingestellt ist und nicht über Jahre hinweg man in der Planungs- und Genehmigungsphase drinsteckt. Und von daher ist da eine radikale Beschleunigung vonnöten. Die Rahmenbedingungen, das sind halt so Schlagworte in der Politik. Da kann das Land meiner Meinung nach vieles dran tun, um die Projekte dann auch wirklich schnell voranzutreiben.
Und mit Blick nochmal auf die dezentralen Energieversorgungslösungen wie Contracting-Modelle, die bei uns im Verband auch weit verbreitet sind, neben der klassischen Fernwärme oder den Wärmenetzen. Was tun Sie für die oder welche Rolle spielen diese dezentralen Versorgungslösungen in Rheinland-Pfalz heute und vielleicht auch perspektivisch dann in der kommenden Legislaturperiode für Sie?
Ja, die sind gerade im ländlichen Raum, sind ja gerade die dezentralen Lösungen gefragt, weil ja die Anzahl der Wärmeabnehmer ja gar nicht dann so vorhanden ist. Wir haben da schon viele Modellprojekte in vielen Wärmebereichen. Ich sag nur ein paar Schlagworte. Hackschnitzelanlagen, wo Kommunen dann dezentral in Orten, gerade im Hunsrück ist das schon seit vielen Jahren so eine beispielhafte Herangehensweise. Wir können aber das Thema Biogas nochmal oder müssen das Thema Biogas nochmal mehr in den Mittelpunkt rücken. Wir haben hier auch ein Beispiel mit der Eifelpipeline, wo vom Ruhrsee in Nordrhein-Westfalen bis nach Trier in einer, ja, ich sag mal, Gemeinschaftsaktion, was vom Land auch mit über 100 Millionen gefördert worden ist, nicht nur das Thema Wärme, sondern auch das Thema Glasfaser und Wasserversorgung in einem Projekt beheimatet. Und gleichzeitig konnten wir da mehrere Biogasanlagen dann auch in ein Netz anschließen in diesem Projekt, wo dann in Bitburg auf dem Flugplatz, ja, ich sag einfach mal, eine Station ist, wo aus Biogas dann auch Methangas, dann auch im Prinzip netztaugliches Gas aufbereitet wird. Und von daher sind das Projekte, die wir weiter im Fokus haben. Gerade die Dezentralität ist für uns eines der, ich sag mal, das geht gar nicht anders, ja, weil wie wollen wir dann sonst hier im Flächenland Rheinland-Pfalz, ich sag nur, der Eifelkreis Bitburg-Ström hat 233 Kommunen, sprich Gemeinden. Nur mal als Beispiel, ist der flächengrößte Landkreis, ist aber auch der Landkreis mit den meisten Gemeinden. Und nur mal zum Verdeutlichen, wo da die Herausforderung liegt. Deshalb geht es nur dezentral und da ist die Quartierslösung beziehungsweise Nah- und Wärmenetze beziehungsweise Contracting-Modelle das Wahl der Mittel. Ja, aber auch lokale Energiegenossenschaften, das muss ein ganzer Baukasten von Möglichkeiten sein. Aber die Contracting-Lösung ist eines der Dinge, die wir weiter auch in Rheinland-Pfalz, wenn der Wähler uns das Vertrauen gibt, dann voranbringen wollen.
Ja, das klingt sehr gut. Ich war letztes Jahr in Rheinland-Pfalz mit Ihrer Energieagentur zusammen auf einer Veranstaltung. Da ging es auch um die Frage der Finanzierung dieser Versorgungslösung. Da waren auch Banken geladen. Und was ein Problem ist, aber auch interessant war, dass viele Banken ja erst Projekte finanzieren, die dann im Bereich von 2-3 Millionen beginnen und gar nicht im kleineren Segment. Aber genau da, das haben Sie ja eben auch schon angesprochen, genau da drückt ja der Schuh. Und auch diese Haushalte, diese Wohnungen, diese Gebäude wollen versorgt werden. Von daher begrüße ich das sehr. Zum Thema Finanzen und landeseigene Programme nochmal eine konkrete Rückfrage. Sehen Sie da irgendwo Ergänzungsbedarf, was so landeseigene Förderprogramme angeht? Was haben Sie da vielleicht oder wollen Sie stärken in puncto Wärmenetze, Effizienz, Contracting-Lösungen?
Ja, wir haben ja in dieser Legislaturperiode mit einem KIPKI-Programm, das die Abkürzung für klimaschonende Investitionsprogramm, ja schon die Kommunen da mit über 200 Millionen unterstützt. Aber wir müssen fokussiert, gerade um die Wärmewende voranzubringen, neben Anreizförderungen von Einzelprojekten. Sie haben ja die Situation gerade auch im niedrigschwelligen Bereich genannt. Da brauchen wir Anreizförderungen. Wir brauchen aber manchmal sind ja auch nur, wie soll ich sagen, ja, Bürgschaftsübernahmen, ja, damit die Banken dann auch das Vertrauen haben. Deshalb steht für uns auch, ich sag mal, so ein Mittel der Wahl, halt, wo das Land vielleicht die ein oder andere Bürgschaft übernehmen kann. Das sind so Dinge, um halt dann den Banken die Sicherheit zu geben, dass diese Projekte dann auch nachhaltig vom Land unterstützt werden. Und von daher sind da, ich sag mal, es gibt da keine Pauschallösung. Aber wir müssen gerade bei dem Thema Wärme kreativer unterwegs sein und sagen auf der einen Seite Bürgschaft würde in Anführungsstrichen ja kein direktes Geld bedeuten. Es würde nur im Prinzip die Sicherheit der Projekte weiter fördern. Aber auf der anderen Seite würden wir gern auch Geld in die Hand nehmen, um halt gerade diese Vielfältigkeit mit Anreizprogrammen. Aber Anreizprogramme, keine Dauerprogramme wie EEG. Aber Anreizprogramme, da würden wir gerne Geld in die Hand nehmen.
Alles klar. Anschließend daran, in 5 Jahren, woran würden Sie messen, wie erfolgreich die Wärmewende zu dem Zeitpunkt ist? Ich habe in meinen Notizen war, aber die Wärmewende wird in 5 Jahren nicht vollendet sein. Von daher schärfe ich da gerne nochmal nach.
Also wir haben ein politisches Problem. Wir haben bei jeder neuen Bundesregierung haben wir im Prinzip eine neue Zielsetzung. Jetzt wird auch in Rheinland-Pfalz jetzt gerade im Wahlkampf, ich sag mal von der noch Opposition, ja ganz stark das Landesklimaschutzgesetz wieder in Frage gestellt. Das Problem ist, dass wir politisch nicht in der Lage sind, über mehrere Legislaturperioden Vertrauen und auch Beständigkeit der politischen Aussagen herzustellen. Ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, die Politik in vielen Sparten hat. Und von daher würden wir gerne, ich sag mal, das Vertrauen weiter fortführen, so wie wir es in den letzten 10 Jahren gemacht haben, damit halt die Investoren das Vertrauen nicht verlieren und keine Angst haben, weil Angst ist der schlechteste Ratgeber für Investitionen. Sage ich nur mal auch als Landwirt, wie gesagt, in Klammern gesetzt, ja. Weil wenn kein Vertrauen da ist und wenn man nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode mit neuen Rahmenbedingungen zu tun hat, dann werden langfristige Investitionen dann nicht erfolgen. Von daher ist im Prinzip erstmal das erste Ziel, die Kosten bezahlbar zu halten, auch wenn das so ein Klassiker mittlerweile ist, auch mit dem, was wir jetzt seit einer Woche weltpolitisch erleben und an der Tankstelle und beim Heizölpreis erleben, ist der Bedarf dringender denn je. Die Unabhängigkeit muss weiter gefördert werden. Natürlich ist da mit Klimaschutz verbunden, aber wir würden gerne die Beständigkeit und das Vertrauen weiter fortführen und nicht immer alles in Frage zu stellen, was vielleicht eine Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat. Weil manchmal ist es ja nicht alles schlecht, was andere Regierungskonstellationen auf den Weg gebracht haben. Vielleicht muss man auch in der einen oder anderen Sache dann politisch, wenn man in die Verantwortung kommt nach einer Landtags- oder Bundestagswahl, die Faust in der Tasche machen. Ja, da heißt es halt auch überlegt, im Wahlkampf sich zu äußern. Aber wir erleben immer genau das Gegenteil. Deshalb ist für uns als FDP erstmal das Vertrauen eines der Mittel der Wahl, um jetzt nicht zu sagen, wir wollen jetzt wieder alles ganz, ganz anders machen wie in den letzten 10 Jahren, sondern wir wollen die Entscheidungen, die wir mitgetragen haben, weiter ausbauen und halt auch attraktiv halten, marktkonform halten, mit den Zielen bezahlbare Preise herzustellen und halt auch im Klimaschutz weiterzukommen, aber auch, wie gesagt, die Wärmewende voranzutreiben. Und das wird, ich sag mal, ein Projekt von den nächsten 20, 30 Jahren sein. Das ist nicht mit 5 Jahren getan. Und ich würde mir persönlich als Ziel wünschen, dass wir durch Anreizprogramme, so wie ich es eben in den Fragen beschrieben habe, einen gewissen Anteil, ich will mich jetzt auch nicht auf Prozentzahlen ausdrücken, aber dass wir es schaffen, wirklich im Vergleich zu anderen Bundesländern einen Prozentanteil im oberen Drittel zu haben, wo wir halt die Wärmewende auf erneuerbare Energien umgesetzt haben.
Sehr schön.
Also, das ist jetzt keine konkrete Prozentzahl, müssen Sie entschuldigen. Aber wie gesagt, sobald man mit konkreten Zahlen arbeitet, wird man ja dann zukünftig festgenagelt. Und aber ich muss das nochmal erwähnen, weil mir wichtig ist, ja, weil das Thema Vertrauen und die Beständigkeit von politischen Beschlüssen, die kann nicht für jede Wahlperiode in Frage gestellt werden. Das ist eines der großen Herausforderungen, die wir in Deutschland haben.
Ich sage das jetzt einfach mal auch in meiner beruflichen Rolle hier, finde ich eine super Einstellung, weil wir das auf Bundesebene auch ständig erleben und unsere Unternehmen oder Mitgliedsunternehmen sind ja in der freien Marktwirtschaft unterwegs und es führt einfach zu massiven Verunsicherungen. Es werden ja langfristige Investitionsentscheidungen getroffen und wenn die alle 4 Jahre wieder in Frage gestellt werden müssen, dann hilft es auch nicht, also Deutschland als Wirtschaftsstandort zu stärken. Das glaube ich, sei mir erlaubt, auch in meiner Rolle hier mal so ganz allgemein loszuwerden, weil das beobachte ich auch zunehmend. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was wünschen Sie sich persönlich für die Wahl, bevor wir dann hier auch schon gleich am Ende sind?
Ja, ich wünsche mir, dass die Bürger das Vertrauen in eine Partei setzen, die, ich sag mal, technologieoffen und modern, aber nichtsdestotrotz die Belange der Bürger im Blick behält, das Vertrauen schenkt am 22.03. Ich weiß, das ist unter dem Label der FDP momentan schwierig, dass der Bürger da vielleicht von der Vergangenheit her ein bisschen hadert. Aber wir haben in den letzten 10 Jahren in Rheinland-Pfalz bewiesen, dass wir, ich sage einfach auch mal, mit Verantwortung umgehen können, ja, und Entscheidungen, die vielleicht nicht des Mainstreams der allgemeinen FDP-Politik entsprechen, aber wir verantwortungsvoll, zukunftsausgerichtet uns das Thema erneuerbare Energien, Wärme, Klimaschutz schon auch hier auf den Weg gemacht haben in Rheinland-Pfalz, was sich, wie gesagt, mit der FDP manchmal nicht so direkt verbindet, aber mir die Verantwortung für die Bürger hier in unserem schönen Rheinland-Pfalz übernommen haben und deshalb auch das ein oder andere mitgetragen haben, beziehungsweise auch mit vorangetrieben haben, ja.
Ja, vielen Dank. Dann kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen, viel Erfolg und bedanke mich für Ihre Zeit.
Vielen Dank.